Das hier ist ein Vortrag, so wie er in etwa am 25. März 2022 in dem deutsch-kanadischen Think Tank VGI von mir gehalten wurde. VGI steht für Working Group on Intelligence und mein Name ist Stefanie Vogt. Die Vorgeschichte dazu war folgende. An der äußersten Kante Kanadas gibt es eine wunderschön gelegene Universität. Die Memorial University of Newfoundland liegt hoch oben auf einem Berg über der Stadt St. John's. Und man kann von dort aus den Ozean sehen und im Winter Eisberge und im Sommer Wale. An dieser Universität stellte im Wintersemester 2021 ein Ingenieur einem Philosophen eine Frage. Er wollte wissen, ob Philosophen Programmierern von künstlicher Intelligenz sachdienliche Hinweise zu ihrer Arbeit geben könnten und wenn ja, welche. Daraufhin gründete der Philosoph einen Think Tank, der diese Frage klären sollte, und er nannte ihn die VGI. Im Lauf der kommenden Sitzungen wurde die Frage nach künstlicher Intelligenz dann schnell abgedrängt von einer anderen, nämlich von der Frage nach natürlicher Intelligenz. Denn für eine gute Simulation ist es immer gut zu wissen, wie das Original funktioniert. Mit so einem Wissen wäre darstellbar, wie Bewusstsein funktioniert. Und das ist nicht nur für einen selbst relevant, wenn man früh morgens verschlafen vor der Kaffeemaschine steht und vom eigenen Bewusstsein nicht allzu viel merkt. Man könnte mit diesem Wissen zum Beispiel auch besser beurteilen, wie viel Intelligenz und Bewusstsein in Tieren steckt. Aber vor allem könnte man damit junge Menschen gut auf ihre Zukunft vorbereiten, die geprägt sein wird vom Umgang mit künstlicher Intelligenz. Genau das war dann nämlich am 28. März 2022 das Vortragsthema dieses findigen Ingenieurs von Professor Dr. Greg Naterer, damals noch Dekan der dortigen Faculty of Engineering. In der Folgesitzung war dann ich an der Reihe mit einer möglichen Antwort auf Naterers Frage und der besagte Initiator des VGI, der ehrenwerte Philosoph Professor Dr. Sean McGraw, eröffnete die Sitzung mit folgenden Worten.
We have been recording all these meetings, and so they're available to watch on the website, and we will be doing something with them in the future, for sure. I'm not going to spend a great deal of time introducing our working group, since I think everyone more or less knows what it's about. What I'm going to do is introduce our speaker. Dr. Stephanie Folk is a true interdisciplinarian. She teaches philosophy at the University of Augsburg and at the University of Bamberg. She has her PhD in psychology from Bamberg. She wrote on Des Geheimnis des Schönen, which was published in 2005, the Secret of Beauty. You should also know that Dr. Folk is an extremely accomplished painter and a harpist. She has published many books, including Erhabenheit über ein großes Gefühl um sein Opfer, so on the sublime, about a great feeling and its victims. That was Würzburg 2011. And most recently, Angewandte Ästhetik für Einsteiger, Smart Humanities oder über den neuen oder alten Anspruch an die Industrie. So Applied Aesthetics for Beginners, Smart Humanities, or on the new order or the old claim on industry. That's 2021. And she's also been over the years working on a model of cognition, which I think we're going to hear about tonight. So with that, I shall share screen capacity with Stephanie and hand it over to you, Stephanie.
Die Einleitung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, guten Abend. Und Dankeschön dafür, dass ich heute hier sprechen und da weitermachen darf, wo Mr. Naturer das letzte Mal aufgehört hat. Sie wissen es ja sicher noch. Seine Schlussfrage lautete: Wie kann man Studenten auf das erhöhte Aufkommen von künstlicher Intelligenz in der Zukunft vorbereiten? Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen in Kanada ist. Bei uns hier in Deutschland machen wir das so. Wir versorgen unsere Kinder weit vor der Universität schon in den Schulen flächendeckend mit Computern und wir verteilen in den Kindergärten anstatt Bleistiften Laptops, die dann manchmal halb so groß sind wie das ein oder andere Kind. Kommt natürlich auf die Größe der jeweiligen Kinder an. Und das Resultat dieser Bemühungen spricht für sich. Als Studenten können die so Beschenkten später dann tatsächlich hervorragend mit digitalen Medien und mit Excel-Tabellen umgehen. Nur nicht mit allem anderen, sagt man. Laut Statistik tun sie sich im richtigen Leben zunehmend schwerer und die Zahlen der Arbeitsunfähigkeitsmeldungen aufgrund psychischer Probleme gehen derzeit angeblich durch die Decke. In der Industrie gilt hinter vorgehaltener Hand sogar die Vermutung, je höher der Bildungsgrad eines Bewerbers und damit je höher seine digitale Kompetenz, desto weniger Klarheit im Denken. Oder um es im dortigen Fachjargon zu sagen, desto weniger Kompetenz hat derjenige hochwahrscheinlich im Umgang mit den Human Resources und im Risikomanagement und von Kreativität, Innovationsfähigkeit und Leadership-Qualitäten ganz zu schweigen. Wenn dann irgendwo ein Nagel in die Wand muss, dann kommt Spannung auf. Oder die Nägel werden wo eingeschlagen, wo sie nicht hin sollen. So wie beispielsweise 2014 beim AKW Leibstadt die Feuerlöscherhalterungen an der Außenwand des Reaktors. Wenn also vielleicht digitale Kompetenz die alltagspraktische eher verhindert, anstatt sie zu verbessern, haben wir dann möglicherweise eine ganz dunkle Zukunft vor uns? Denn schon heutzutage läuft immer mehr Organisation unseres täglichen Lebens nur noch über Computer und wird dabei fortlaufend durch KI ergänzt. Unsere Studenten erhalten fast jeden Tag Mails, in denen Dinge stehen wie:
Guten Tag, mein Name ist Bridget und ich weiß, dass du seit ein paar Tagen Rückenprobleme hast.
Und es tut mir in der Seele weh, das sagen zu müssen, aber es gibt keine Bridget, sondern solche Bridgets sind immer nur ein Stück Software. Solche sogenannten Agenten sind mittlerweile so gut und die meisten Service-Dialoge so täuschend echt, dass sie genau genommen in manchen Fällen den berühmten Turing-Test bestehen könnten. Dieser Test besteht darin, dass ein künstliches System es schaffen müsste, einem Menschen vorzutäuschen, selbst menschlich zu sein. Das ist die große Herausforderung. Und tatsächlich klappen solche Täuschungsmanöver immer öfter, weil einerseits die Programme dafür immer besser werden und weil andererseits menschliche Kommunikationspartner, die einem Turing-Test angemessenen Anforderungen an Intelligenz immer weniger erfüllen. Vielleicht, weil auch die Wahrscheinlichkeit immer höher geworden ist, im Kindergarten über einen Laptop zu stolpern und sich dabei böse den Kopf anzuschlagen. Aber zum Glück müssen wir uns eigentlich keine Gedanken mehr darüber machen, ob wir diesen eventuellen Gefahren von Digitalisierung und KI entschieden entgegenwirken wollen und diese Tür schnellstmöglich schließen. Die gute Nachricht dazu ist nämlich, nein, da haben wir gar keinen Druck. Denn die schlechte Nachricht dazu lautet, weil es dafür schon längst zu spät ist. KI ist schon längst überall. Auf Englisch, AI is in the house. Und jetzt fragt Mr. Naterer zu Recht, wie bereiten wir unsere Studenten auf diese neue Zwangs-WG mit KI vor? Wie können wir sie davor schützen, dass ihnen diese artfremden Mitbewohner jeden nur denkbaren Blödsinn andrehen oder sie dazu bringen, Dinge zu tun, die sie vielleicht nie tun wollten, zum Beispiel Schach spielen? Denn das Beispiel Schach wird immer als Argument dafür herangezogen, dass KI mittlerweile leistungsfähiger ist als der Mensch. Und KI spielt tatsächlich schneller und hat wirklich größere Datenmengen an Schachzügen zur Verfügung als jeder Mensch, auch wenn der vorher ganz viel Kaffee getrunken hat. Aber sind Schachcomputer deswegen intelligent? Und was würde unseren Studenten denn sonst noch drohen, außer einer eventuellen Zunahme der Schachfrequenz? Denn bei so gemischten Wohnsituationen sollte man ja doch immer ein wenig aufpassen, denn die haben nicht selten eine gewisse Eigendynamik. Ein Beispiel. In den 1920er Jahren lebte in Amerika ein Psychologieprofessor namens Winthrop Kellogg. Der wollte wissen, was passiert, wenn er ein Kind mit einem Affen zusammen großzieht. Und er hat ein entsprechendes Experiment erst dann abgebrochen, als sein Sohn mit 1,5 Jahren nur 3 Wörter sprechen konnte. Der junge Mann hat zwar später dann in Harvard studiert, aber sich irgendwann umgebracht. Und da muss kein Kausalzusammenhang bestehen, aber es stimmt unsicher. Oder noch ein zweites Beispiel. In der Wirtschaft galten eine Zeit lang sogenannte 360-Grad-Bewertungen als total hip. Das sind Bewertungen, bei denen man nicht nur von seinem Chef bewertet wird, sondern von allen um einen herum. Von allen Mitarbeitern, Kollegen und Kunden, rundherum quer durch den ganzen Betrieb, wie in einer straff organisierten Wohnkommune in Berlin-Kreuzberg der 70er. Aber dann hat sich gezeigt, dass solche basisdemokratischen Zusammenschlüsse den Leistungsschnitt immer zu den Leistungsschwächeren hin tendieren lassen. Und das ist es, worauf ich mit beiden Beispielen hinaus will. Was uns im Zusammenleben mit KI auf zu engem Raum ja vielleicht passieren könnte. Es könnte sein, dass uns eine Anpassung bevorsteht, die uns schadet. Denn genau diese Angst davor, dass sich unsere Studenten der KI anpassen und ihnen das nicht gerade zu ihrem Vorteil gereicht, das ist doch wahrscheinlich der eigentliche Grund dafür, dass Nature seine Frage gestellt hat. Denn warum sonst sollten wir irgendjemanden auf KI vorbereiten? Auf andere Erfindungen der Menschheit wurde auch keiner extra vorbereitet. So wie auf das Rad, auf das Radio oder meinetwegen auf Snickers. Dafür brauchte die Menschheit kein Warm-up. Vor denen hatte sie auch nicht so viel Angst. Die hatten auch nie so viel Macht über uns wie die KI mittlerweile. Vielleicht bis auf Snickers manchmal. Aber warum diese Angst vor der KI? Was dieses Anpassen angeht, sollte man doch eigentlich meinen, so wie ein Roboter, so will doch sowieso keiner freiwillig werden. Aber es gibt zum Beispiel schon Modenschauen, bei denen Models vortäuschen, Roboter zu sein. Quasi so eine Art Anti-Turing-Test. Menschen mögen es scheinbar, sich anzugleichen, und nicht jede Angleichung hebt das Niveau. Vielleicht sind Natures Bedenken also sogar sehr berechtigt, vor lauter KI irgendetwas Wichtiges zu vernachlässigen, was auch immer das sein könnte. Das ist das eine Problem mit der KI. Jetzt gibt es aber noch ein zweites Problem. Das besteht darin, dass wir in der Sache ein wenig unter Zeitdruck stehen. Denn während wir Geisteswissenschaftler über diese ganzen Aspekte von KI philosophieren, entwickelt die KI in der Zwischenzeit vielleicht etwas Eigenes an Bewusstsein. Und wenn das passiert, dann haben wir unsere Studenten ein viel größeres Problem als nur verspannte Rückenmuskeln. Herr Naderer hat beim letzten Mal schon darauf hingewiesen, es gibt zahlreiche Dialoge von künstlichen Systemen, bei denen die menschlichen Zuhörer nicht mehr verstanden haben, worüber sich die Maschinen da untereinander so unglaublich interessiert unterhalten haben. Das erinnert schwer an den Terminator. In diesem Film wollten künstliche Systeme schon 1984 die Oberherrschaft über die Welt erlangen und haben dafür so erfolgreich untereinander kommuniziert, dass sie eben erstens die zuhörenden Menschen voll abgehängt haben und es zweitens zu 5 Folgefilmen kam. Und wenn man sich die so ansieht, dann bekommt man gut ein Gefühl dafür, wie autonome Eskalationen von künstlichen Systemen aussehen könnten, wenn die sich mal streiten sollten. Der tschechische Schriftsteller Karel Čapek hat genau solche Dinge bereits vor mehr als 100 Jahren befürchtet. Und er hat ein Stück geschrieben, in dem genau das Gleiche passiert wie im Terminator. Nur ohne Schwarzenegger natürlich. In dem Drama R.U.R. für Rossum's Universal Robots wird 1920 das erste Mal überhaupt das Wort Roboter verwendet. Und was tun diese Roboter dort? Sie tun, was zu erwarten war. Sie vernichten die Menschheit. Künstliche Systeme haben in Büchern und Filmen ja immer eine ganz ausgeprägte Aggressionsthematik. Und nach getaner Arbeit stellen Čapeks Roboter dann fest, dass sie ohne das Wissen der Menschen keine neuen Roboter herstellen können, sondern nur Fleischspatzen. Noch ist das im Moment auch tatsächlich der Stand der Dinge. Noch hat uns die KI nicht ganz eingeholt. Es heißt zwar, dass es in etwa 5 Jahren künstliches Bewusstsein geben wird, doch das heißt es nun schon seit über 30 Jahren. Aber diese ganze Zeit über wird leicht fernab vom öffentlichen Fokus in den Labors der Hybridforschung biologisches Material mit Computerchips verbunden, bevorzugt Teile von Fischen, also Fish and Chips. Allein schon durch die in diesem Forschungsbereich immer höher werdende Menge an so halbkünstlichen Nervenverbindungen wird die Wahrscheinlichkeit immer größer, dass irgendwann so etwas passiert wie damals vor 3,5 Milliarden Jahren in der Ursuppe, als irgendwelche Proteine zueinander fanden und das weitreichende Folgen zeitigte. Im Moment haben wir zwar noch den schwachen Trost, dass wir diesen Kopien unserer selbst in Empathietests und vor allem in Kreativität deutlich überlegen sind. Die Frage ist nur, wie lange noch? Lange Zeit sahen zum Beispiel KI-Kunstwerke immer ein wenig so aus, als ob ein Erstsemester-Lernkreis eine wahrnehmungspsychologische Studie zu irgendeinem absurden akademischen Thema machen würde, wie meinetwegen
die phänomenologischen Folgen von Kokskonsum in Hinblick auf seine katalytische Wechselwirkung mit Alkohol und Betriebsfeiern.
Aber die Sachen werden immer besser und die Grenzen zwischen künstlich und menschlich werden immer unschärfer. Oft hat man nur dann den Eindruck, dass einem KI-Machwerk irgendetwas ganz Bestimmtes fehlt, wenn einem vorher gesagt wurde, dass es nicht von einem Menschen stammt. Dann aber sieht man es natürlich deutlich, klar, meint man. Aber auch KI-generierte GPT-Texte sind irgendwie alle ähnlich komisch. Was solchen Sachen dann fehlt, das ist so das gewisse Etwas, es lässt sich eben schwer ausdrücken. Und wenn man es in Worte fassen könnte, dann wäre es nicht das, was es ist. Und genau das ist das dritte mächtige Problem an der ganzen Sache. Sogar die Philosophen tun sich schwer damit, ausreichend Worte für dieses was auch immer zu finden. Und bei Philosophen will das etwas heißen. Als Martin Heidegger es versucht hat, hat er gesagt, dass es Dinge gibt, die einfach deswegen nicht in Worte gefasst werden können, weil Sprache das Besprochene so verdinglicht, dass man es für bestimmte andere nicht dingliche Sachen nicht mehr gebrauchen kann. Und was immer das heißen mag, er war nicht der einzige Philosoph, der so etwas Schillerndes über das menschliche Bewusstsein gesagt hat. Walter Benjamin zum Beispiel bezeichnete dieses Unbenennbare als Zauber. Und er hat schon Anfang des 20. Jahrhunderts davor gewarnt, dass eben dieser Zauber mit dem Aufkommen von technischen Geräten wie Fotoapparaten und Kopierern flöten gehen würde, von Robotern wahrscheinlich ganz zu schweigen. Bateson nannte diesen Zauber heilig und Adorno ihn das andere. Und Aristoteles hat dieses Unsagbare als einer der ersten erklärt mit dem Prinzip der sogenannten Übersummativität. Und das ist das bis heute meist verwendete Argument dafür, dass es noch keine wirklich starke KI gibt. Denn Übersummativität bedeutet so viel wie:
Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.
Genauso wie bei IKEA-Regalen. Wenn immer erst zu wenig Schrauben vorhanden sind und danach noch welche übrig. Hauptsache, das Regal steht irgendwann. Und genauso ist es mit der Philosophie über diesen nicht in Worte fassbaren Zauber des Menschlichen. Der funktioniert mehr oder weniger gut, auch ohne eine naturwissenschaftlich belastbare philosophische Beschreibung. Zum Glück. Bei der KI ist es genau andersherum. Die hat zwar Zugang zu vielen Informationen und zu vielen, vielen, ganz vielen Schrauben des Denkens, aber keine Gebrauchsanweisung dafür, wie man die dann so zusammenmontiert, dass sie ein funktionierendes Ganzes ergeben würden. Auch jenseits der Philosophie klingt jeder Versuch, dieses, was auch immer, zu benennen, immer irgendwie recht speziell, altbacken oder leicht diffus. Dann ist zum Beispiel die Rede von Dingen wie dem Geheimnis des Bewusstseins, dem menschlichen Herz oder in idealistischen Härtefällen von einer Seele. Und wenn Ökonomen in ganz seltenen Fällen gar nicht um das Thema herumkommen, dann reden sie von Mindfulness oder Meaningfulness. Romanschreiber und die ein oder anderen Unternehmensberater mögen so blumige Begriffe tatsächlich, aber jedem gestandenen Programmierer jagen sie Schauder über den Rücken. Dabei wäre wahrscheinlich genau das der Trick zum Bestehen des Turing-Tests. Wenn man einem künstlichen System abkaufen würde, dass es mit genau so super soften Formulierungen etwas anfangen kann. Wie mit einem Philosophen oder einem Künstler oder einem Verliebten. Die reden alle ähnliches Zeug. Aber gerade so jemanden würde man doch hochwahrscheinlich menschlich finden, wenn nicht sogar allzu menschlich. Wer kennt dieses Prinzip nicht aus der eigenen Kindheit, wenn einem die Eltern erklärt haben, warum bestimmte Freunde es wert sind, dass man ihnen vertraut und andere eben nicht? Was haben sie uns beigebracht? Als Gegenüber akzeptabel ist, wer so ist wie wir. Aber seien wir ehrlich, wären auf der anderen Seite künstliche Systeme tatsächlich wie unsere Eltern, dann würde man ihnen nicht lange zuhören. Im Gegenteil. Wer von uns hätte nicht schon einmal bei einem Familientelefonat vor lauter Menschlichkeit nicht gerne am liebsten einfach aufgelegt? Wie man es macht, ist es also falsch. Und unter dem Strich ist das alles dann in sich so widersprüchlich und undurchschaubar wie noch so manche Netflix-Serie. Es wäre nur gut für unser Thema zu wissen, wie KI funktionieren müsste, um zu funktionieren, um sich darauf dann gut vorbereiten zu können. Wie gesagt, für eine gute Simulation ist es immer gut zu wissen, wie das Original funktioniert. Bisher wissen wir aber nur, dass die Übersummativität des Systems den Nachbau schwierig macht oder, noch schlimmer, dazu zwingt, sich poetische Metaphern für Bewusstsein anhören zu müssen. Aber zum Glück ist es dafür völlig egal, ob künstliche Intelligenz irgendwann wirklich einmal so intelligent sein wird, wie es das Wort Intelligenz eigentlich verspricht, oder nicht. In beiden Fällen müssen wir unsere Studenten bestmöglich auf die Zukunft mit KI vorbereiten. Denn es gibt ja nur diese zwei Möglichkeiten. Entweder schafft es die KI oder nicht. Und wenn sie es schafft, dann kommen in der Zukunft zum Beispiel ganz neue rechtliche Fragen auf unsere Studenten zu, wie meinetwegen, ab wie vielen künstlichen Hüften gilt ein Mensch als Hybrid? Oder ab wann bekommt ein künstliches System Staatsbürgerrechte? In Saudi-Arabien gibt es nämlich übrigens schon einen Roboter, der welche hat. Sie heißt Sophia. Die Folgefrage dazu wäre, ob man ihrem Namensgeber das Gräkum aberkennen sollte, weil das griechische Wort Sophia eigentlich Weisheit bedeutet und diese Sophia dort bisher noch nichts in dieser Art geliefert hat. Oder im gegenteiligen Fall, wenn KI so bleibt, wie sie ist, auch dann müssen wir unseren Studenten beibringen, was menschliches Bewusstsein eigentlich ausmacht, damit wir uns nicht vor lauter Digitalisierung so an diese Underachiever, Alexas und semiklugen Sophias anpassen, dass wir uns im Laufe der Zeit in wirklich bester Absicht völlig kaputt optimieren und uns irgendwann jeder elektrische Rasenmäher austricksen kann. Um also für beide Möglichkeiten gut gewappnet zu sein, werde ich nun auf die folgenden drei Punkte eingehen. Erstens, auf diese grundsätzliche Frage, was der Mensch der KI außerhalb des Schachbretts voraus hat. Zweitens, darauf, warum wir Menschen, und auch Philosophen sind nur Menschen, es bisher nicht geschafft haben, dieses gewisse Etwas zu formalisieren. Und drittens darauf, wie ein zukunftsträchtiges Fortbildungsangebot für unsere Studenten konkret aussehen könnte, das den ersten und den zweiten Punkt berücksichtigt. Als ich vor langer Zeit noch jung war, habe ich mein Geld mit Kunst verdient. Darum wollte ich wissen, was außer handwerklichem Können einen wirklich guten Künstler ausmacht. Und darum habe ich im schönen Bamberg die Fächer Kunstgeschichte, Geschichte und Germanistik studiert. Und eines Tages wurde ich dort dann von einem Philosophen dazu eingeladen, ihn auf eine Feier von Psychologen zu begleiten. Und weil ich gerne fachübergreifend arbeite, bin ich natürlich mitgegangen. Bei der Feier traf ich dann auf lauter gut gelaunte Nerds. Sie rissen, das fiel auf, überdurchschnittlich viele Witze über künstliche Intelligenz. Und dann trugen sie irgendwann im Lauf des Abends eine Torte herein. Eine Torte in Form eines künstlichen Systems. Erst da fiel bei mir der Groschen und erst da habe ich begriffen, das waren alles gar keine Witze, sondern deren völliger Ernst und ich war unter die KI-Programmierer geraten. Ich habe dann sehr still das Tortenstück mit dem Auge des künstlichen Kuchensystems gegessen, denn mir war extrem peinlich, dass ich zu diesem Zeitpunkt bereits einem netten älteren Herrn in der Runde in epischer Breite meine Ansichten über Kunst und Menschen unterbreitet hatte, nicht wissend, dass das erstens der Gastgeber war und zweitens noch dazu eine Legende der Wissenschaft, nämlich der Leibniz-Preisträger Professor Dr. Dietrich Dörner, Gründer und Leiter des ansässigen Instituts für theoretische Psychologie und künstliche Intelligenz. Und obwohl ich an diesem Abend nichts getrunken hatte, also wirklich nicht viel, hat Dörner mich scheinbar so unterhaltsam gefunden, dass er mir kurz darauf folgenden Arbeitsauftrag gab. Ich durfte als Quotenkünstlerin am Institut und im Rahmen einer Doktorarbeit fachübergreifend Texte über ästhetische Wahrnehmung analysieren und KI-tauglich aufbereiten. Dafür las ich dann begeistert und vor allem durch ein Stipendium hochmotiviert alle möglichen Bücher von ganz verschiedenen Menschen aus allen möglichen Altersgruppen, Schichten und Disziplinen. Und in einem Sonderfall sogar aus den unendlichen Weiten des Weltraums. Denn in der angelsächsischen Anthropologie wird die Science-Fiction-Serie Star Trek gern zur Illustration von geistig hochstehenden Thesen verwendet. Vor allem der Android Data. Sein innigster Wunsch in der Serie ist es, immer menschlich zu werden. Dafür versucht er sich gezielt an künstlerischen Tätigkeiten, zum Beispiel als Maler, Schauspieler oder Geiger, was auf einem geschlossenen Raumschiff für den Rest der Besatzung sicherlich nicht immer ganz einfach war. Und so wurde er zu einem ikonischen Beispiel für den Versuch, menschliche Kunst und künstliche Menschen miteinander zu verbinden und für die wahrscheinlich nahe Verwandtschaft von Kreativität und Bewusstsein. Dieser Zusammenhang tauchte nämlich in allen Texten immer wieder auf. Und es stellte sich zunehmend heraus, dass ästhetische Wahrnehmung nicht nur ein Dekor von Bewusstsein ist, sondern der eigentliche Grund. Das Bewusstsein durch dieses Empfinden entsteht. Und zwar völlig egal, wer was ästhetisch findet und wie er es dann nennt. Künstlern gefallen zum Beispiel immer andere Dinge als Controllern. Und man selbst und die eigenen Nachbarn haben fast grundsätzlich völlig verschiedene Meinungen darüber, was schön ist. Aber wenn man alle diese krass unterschiedlichen Aussagen nimmt und wie in einem Reagenzglas mischt und schüttelt und so lange destilliert, bis nur noch das kleinste gemeinsame Element davon übrig bleibt, dann ist das so etwas wie die DNA-Struktur von Bewusstsein. Eine ganz bestimmte Art der Informationsverarbeitung. Und das ist, was Menschen haben, KI aber nicht. Wir haben hier in diesem Rahmen leider nicht genug Zeit dafür, dass ich Ihnen diese Struktur anhand eines Modells zeige. Sie müssen es mir also einfach glauben, dass dieses Modell die menschliche Psyche umfassend abbildet, dass sie bei allen Beschreibungen von ästhetischer Wahrnehmung immer gleich war und vor allem viel einfacher formalisierbar, als man meinen würde. Das Ganze passt in ein digitales Diagramm mit nur 42 Schaltelementen. Und die Mechanik dahinter ist nicht nur bei jedem Mensch immer gleich, sondern sie ist immer gleich absolut lebenswichtig. Denn sobald ein Mensch, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr dazu in der Lage ist, Dinge als schön zu empfinden, wird er krank. Er wird nicht auf die gleiche Art und Weise krank, wie wenn er sich erkälten oder in ein Auto laufen würde, aber er wird krank und kann daran sterben. In der Industrie formuliere ich das in der Regel ein klein wenig behutsamer und dort sage ich immer, sobald ein Mensch, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr dazu in der Lage ist, Dinge als schön zu empfinden, dann verliert er seinen Antrieb, seine Kreativität und seine Leistungsfähigkeit. Und dann wird er krank und kann daran sterben, was viele Manager nämlich auch tatsächlich tun. Sie reden oft davon, in ihrer Rente schöne Dinge tun oder schön geistige Fächer studieren zu wollen und bekommen vorher einen Burnout und fallen von jetzt auf gleich um. Schönheitsempfinden ist also der Treibstoff der menschlichen Psyche. Dass Menschen Dinge als schön empfinden, nennen Psychologen intrinsisch motivierend, die Soziologen bezeichnen es als sinnstiftend und Philosophen fühlen sich dadurch im Fachjargon gesprochen erhaben und Künstler sich gut. Dass genau das noch dazu der viel gesuchte und scheinbar so geheimnisvolle Schlüssel zum menschlichen Bewusstsein ist, diese These stammt eigentlich nicht nur von mir. Das haben schon viele berühmte Denker gesagt und zwar grundsätzlich immer die Besten in ihren Fächern, wie zum Beispiel in der Physik Einstein und Bohr, in der Mathematik Hadamard oder in der Psychologie James, Chains oder Festinger. In der Philosophie äußerten sich genauso auch Adorno, Lyotard, Gadamer und Sloterdijk. In der Linguistik und Semiotik zum Beispiel Chomsky, Peirce, Wittgenstein und Bakhtin. In der Anthropologie Bateson und Dürr. In der Kunstgeschichte und Kunsttheorie Flusser, Panofsky und Bataille. Und in der Kunst Da Vinci, Cézanne, Malevich, Picasso und der Kollege Beuys. Und das sind nur die prominentesten Beispiele von vielen. Hätte ich die alle nur mal vorher gelesen. Aber sie alle haben diese These erstens immer nur in ihrer jeweiligen Fachsprache formuliert, von der ich jeweils keine Ahnung hatte, und ja nicht nur ich nicht. Zweitens sind so weiche Fächer wie Kunst oder Philosophie meist maximal weit weg von der Ökonomie und damit so weit out of the box für Breitenwirkung, weil wirklich breite Breitenwirkung und Öffentlichkeit in der Regel nur da entstehen, wo Geld fließt. Und ohne Geld waren diese Thesen dann erst recht auch ganz fern der KI-Forschung, auch wenn man damit ganz schön viel Geld machen könnte. Und damit sind wir beim zweiten Punkt. Wenn Schönheitsempfinden wirklich das ist, was typisches Menschsein und über einem Toastbrot rangierende Bewusstseinsformen ausmacht und vielleicht sogar starke KI ausmachen würde, warum sagt einem das keiner, sodass man es auch versteht? Punkt 2. Warum wir es bisher noch nicht geschafft haben, dieses gewisse Etwas zu formalisieren. Das liegt nicht nur daran, dass für Formalisierungen zuständige Programmierer schöngeistige und weiche Begriffe unerträglich finden. Programmierer halten solche Begriffe und Menschen, die solche Begriffe verwenden, für nicht systemrelevant. Entwickler von Lehrplänen und Pandemie-Experten ja auch. Dafür halten solche Menschen Programmierer und alle artverwandten Berufe für hochgradig speziell. Und beide Seiten haben den gleichen Grund für ihre Ressentiments und dafür, dass sich Vertreter der harten und Vertreter der weichen Disziplinen gegenseitig so sehr komisch finden. Beides liegt rein technisch, also neurophysiologisch gesehen, daran, dass es grundsätzlich zwei unterschiedliche Arten der Nervenaktivierung gibt. Eine für die harten Fächer, eine für die weichen. Es gibt entweder die Denkart Nummer 1. Da werden mit Hilfe bestimmter Botenstoffe im Gehirn viele kleine Informationseinheiten zu einem großen Ganzen zusammengesetzt. Genauso wie in der Natur immer viele kleine Bäche zu einem großen Fluss zusammenfließen. Oder es gibt die Art Nummer 2, andersherum, flussaufwärts. Dann wird ein großes Ganzes zerlegt in lauter kleinere Einzelteile. Die eine Art, Art Nummer 1, heißt rationales Denken oder Abstraktion. Das Gegenteil davon, die Art Nummer 2, wird im Alltag gerne als Intuition oder vernetztes Denken bezeichnet. Und dass die Fähigkeit zur Abstraktion meistens und besonders bei Steuererklärungen immer etwas recht Praktisches ist, das versteht sich von selbst. Das andere Denken hat den Vorteil, dass man damit viele kleine Informationseinheiten super gut neu miteinander kombinieren kann und das entspricht dann der Definition von Kreativität. Bekannte Elemente innovativ und am besten sinnvoll anders anordnen als sonst. Wir haben also von Haus aus zwei verschiedene Denkstile, wie einen für Ingenieure und einen für Kunstprofessoren. Der Haken an diesem Two-in-One-System ist, sachlich kommunizieren geht nur mit einem von beiden. Nur Rationalität eignet sich hervorragend für Pressemitteilungen und Rundmails, aber alles, was mit der anderen Art gedacht wird, das passiert mehr oder weniger unbewusst, wie im Halbschlaf, oder um es mit Heidegger zu sagen, vorbewusst. Darum wirkt alles, was Programmierer von ihrer Arbeit erzählen, auf Künstler einseitig und alles, was Künstler so von sich geben, auf Programmierer total knülle. Weil Rationalität und vor allem in den Medien verbale Selbstpräsentation heutzutage so wichtig geworden sind, feiern wir in der Regel den einen Denkstil und schauen auf den anderen verächtlich herab. Aber im Optimalfall ergänzen sich beide Arten gegenseitig. Und dann ist Bewusstsein wie eine Münze mit zwei Seiten, einer Vorder- und einer Rückseite. Das rationale Denken ist wie die Vorderseite, das kreative wie die Rückseite. Der Psychologe Daniel Kahneman hat 2002 den Wirtschaftsnobelpreis dafür bekommen, dass er genau dieses duale Konzept unter dem Decknamen
Schnelles Denken, langsames Denken
erst auf den Punkt und später darüber einen Bestseller herausgebracht hat. Als Psychologe ist Kahneman Vertreter einer Disziplin, die zwar weiche Faktoren untersucht, aber im Grunde ihres Herzens eigentlich gerne genauso hart wäre wie meinetwegen das Fach Maschinenbau. Und vielleicht hat er darum etwas übersehen, was in den weichen Disziplinen unausgesprochen selbstverständlich ist. Um im Bilde zu bleiben, dass Münzen immer einen Münzrand haben, der Vorder- und Rückseite miteinander verbindet. Dieser Münzrand wird immer übersehen, weil unsere einschlägigen Experten hochspezialisiert bis zum Anschlag immer entweder nur die Vorder- oder nur die Rückseite der Münze beschreiben. Eine ganz kurze Zwischenbemerkung. Ich bin völlig bei Ihnen, wenn Sie sich an dieser Stelle über Münzmetaphern wundern sollten. Aber es würde zu lange dauern, das Ganze rein akademisch aufzudröseln, also neurologisch, psychologisch, soziologisch, philosophisch, phänomenologisch, historisch, kulturwissenschaftlich und vielleicht am Ende noch numismatisch. Alle meine einfachen Umschreibungen haben natürlich hochwissenschaftlichen Boden. Aber einfach geht einfach deutlich schneller und manchmal vielleicht auch ein ganz klein wenig besser, denn jemand hat mal gesagt, Wenn du es nicht einfach erklären kannst, hast du es nicht gut genug verstanden. Dieser Satz stammt nicht aus der Sendung mit der Maus, sondern von Einstein. Das Prinzip Münzrand ist nun einmal wirklich nicht leicht zu verstehen. Und es ist kein Wunder, dass menschliches Bewusstsein deswegen so geheimnisvoll wirkt. Also nochmal von vorn. Wir haben zwei verschiedene Arten der Nervenaktivierung. Und irgendwo müssen ja dieses langsame und dieses schnelle Denken miteinander verbunden werden. Wenn nun aber beide so verschieden sind, die eine Art so rational, die andere gar nicht, dann passiert beim Verbinden der beiden das Gleiche wie beim Verbinden von verschieden gepolten Elektrokabeln. Manche kennen das vielleicht aus ihrem Arbeitsalltag. Wenn man ein Auto stehlen möchte und zum Kurzschließen des Motors verschieden gepolte Kabel miteinander verbindet, dann fliegen dabei die Funken. Man kann für den gleichen Effekt auch beim Wechseln einer Glühbirne die Sicherung anlassen. Wenn der Partner mal so nett ist, einem dabei zu helfen und man ihm gerade nonverbal etwas kommunizieren möchte. Aber es gibt nicht nur elektronische Kurzschlüsse, sondern auch psychologische. So etwas passiert im Alltag ständig. Denn Menschen haben gelernt, solche neuronalen Kurzschlüsse zu kultivieren. Und jede Art von menschlicher Kultur dreht sich um solche Kulte mit kognitiver Funkenbildung. Alle besonders intensiven Kulturphänomene, alle großen Gefühle, alle erhabenen Ehrbegriffe und alle ganz extremen Geisteszustände zeichnen sich informationstheoretisch gesehen durch genau das Gleiche aus wie ein Kurzschluss. Für einen kleinen Moment werden im Gehirn schnelles und langsames Denken miteinander gekoppelt. Für einen Augenblick ist es, als ob man gleichzeitig auf Vorder- und Rückseite der gleichen Münze sehen könnte. Da widerspricht sich dann zwar so einiges, aber die Aussicht von dort oben ist grandios. Computer stürzen bei so etwas ab. Menschen nicht. Es sieht nur manchmal kurz danach aus. Denn so einen Zustand zu verarbeiten, ist natürlich ein Kraftakt. So etwas muss nicht umsonst kultiviert und trainiert werden, so wie das Trinken von gutem Wein oder wie das Aushalten einer Symphonie oder eines Fußballspiels. Aber wenn man das schafft, dann ist das ein Gefühl, als ob man subjektiv wie eins wird mit allem. Wie manchmal beim Autofahren mit einem schönen Song im Radio oder einer geliebten Person oder der ganzen Menschheit. Was zum Beispiel den Sonderfall Philosophen angeht, über den hat der Schauspieler Peter Ustinov nämlich einmal gesagt, ein Philosoph sei jemand, der in Ermangelung einer Frau die ganze Welt umarmt. Und genau das ist es, worum es auf dem Münzrand geht, um dieses Gefühl von alles wird eins. Es geht um ein scheinbar grenzenloses und glücklich machendes Zugehörigkeitsgefühl, wie von Romeo zu Julia oder von einem Investor zur Forbes-Liste. Dieses empathische Einssein und daraus ableitbare Handlungen, das ist der Stoff, aus dem die ganz großen Momente der Weltliteratur gestrickt sind. Oder auch manche Momente auf der Arbeit, wenn in einem bestimmten Augenblick einfach alles passt. Der Flow des Fließbands, wenn man sich mit der Arbeit identifiziert und das Gefühl hat, die Zeit bleibt stehen. Weil auf dem Münzrand gibt es nämlich auch gar keine. Darum sollte man in einem solchen Moment auch keine Interviews geben, weil dann vor lauter Kurzschluss nicht nur Zeitempfinden mit eingeebnet wird, sondern auch die Grundlagen der muttersprachlichen Grammatik. Weitere Beispiele für solche Münzrandzustände reichen von Religion und Kunst bis hin zu romantischen Heiratsanträgen oder einsamen Motorradtouren auf Mallorca. Es gibt solche Zustände in leise und laut. Momente, in denen man sich alleine ist oder in der Rotte. Das eine Mal hört man zum Beispiel beim Aufwachen einen zwitschernden Vogel vorm Fenster und schwingt sich gut gelaunt aus dem Bett. Das wäre ein klassisches Beispiel für das japanische Ikigai, eine Lebensphilosophie, in der wichtig ist, warum man lebt und auch, warum man gerne lebt. Und wann anders zählen mehr Dezibel und Ekstase wie bei einem Heavy-Metal-Konzert. Es kommt immer darauf an. Aber die informationstheoretische Mechanik dahinter ist immer die gleiche. Natürlich handelt es sich bei solchen Momenten irgendwie immer um eine Art Teilzeitwahnsinn. Und genau darum sind solche Zustände normalerweise zeitlich begrenzt. Außer bei Motivationsmanagern und Kokainkonsumenten oder Marathonläufern. Wenn die bei einem Lauf genau genommen so ein bisschen, Nietzsche hätte es jenseits von Gut und Böse genannt sind, dann heißt das im Sportjargon ein Runner's High Flow. Und wir begründen das mit einer besonders hohen Endorphindosis im Frontallappen. Dass Menschen aber auch subjektiv eins sein können, nicht nur mit ihren Turnschuhen, sondern auch mit der Natur, Nachhaltigkeit oder kulturellen Werten. So etwas fällt vor lauter Rationalität und reiner Ökonomie zu oft unter den Tisch. Unsere Bildung kommuniziert, dass nichts so systemrelevant ist wie Geld und harte Zahlen, also die Vorderseite der Münze. Auch jeder scheinbar humanistische Gegenimpuls unterliegt der Rentabilität. Das führt nicht nur zu bekannten Problemen, einseitig kapitalistische Systeme und zu einem Ersticken in digitalen Verwaltungsvorgängen, sondern es entsteht auch eine neurologische Schieflage. Wie schon angedeutet, es ist ja nicht nur so, dass die Anzahl an psychischen Erkrankungen laut einer Studie der Hans-Bückler-Stiftung im Moment um das Fünffache innerhalb einer Generation steigt, sondern auch in der Industrie liegen angeblich 50-70% aller kostenintensiven Fehlentwicklungen nicht an technischen Problemen und maroden Maschinen, sondern an psychologischen Verschleißerscheinungen und zwischenmenschlichen Dramen, also an Problemen in der Handhabung des menschlichen Bewusstseins, in Form von Größenwahn, Begriffsstutzigkeit, mangelnder Glaubwürdigkeit, Burnouts und nicht funktionierender Kommunikation. Wir bekommen diese Sachen mit herkömmlichen Mitteln und gängigen Beschreibungen nicht in den Griff. Scheinbar eher im Gegenteil. Es gibt diese Probleme in den verschiedensten Unterarten. Ein Unterstützer meiner Arbeit, der Ex-Vorsitzende des Osteuropa-Vereins der Deutschen Wirtschaft, Dr. Markus Felsner, hat diese verschiedenen Erscheinungsformen ganz allgemein, unakademisch, aber umso treffender bezeichnet als eine
Mutlosigkeit im Innern.
Und das müsste Ihnen jetzt bekannt vorkommen. Sie erinnern sich? Wenn ein Mensch, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr dazu in der Lage ist, Dinge als schön zu empfinden, dann wird er krank im Sinne von erstmal mutlos. Weil, und damit fasse ich nun Forschungen aus vielen Disziplinen ein wenig brutal zusammen, weil die Verbindung von Vorder- und Rückseite der Münze seines Bewusstseins nicht mehr ausreichend klappt. Und zwar hochwahrscheinlich darum, weil es heutzutage immer mehr am Verständnis für diese Dreiteiligkeit des Menschseins hapert. Früher war das selbstverständlich und dafür gab es damals dann ganz andere Probleme. Aber heutzutage ist unser Verständnis von Bewusstsein so flach wie die Studienfachdiskussionen zwischen Affen und Kindern im Hause Kellogg oder wie Leistungskurven bei 360-Grad-Bewertungen. Das reißen ein paar Fortbildungen in Ethik, Kunst oder Teambuilding nicht raus. Und vor lauter Digitalisierung und Alltagsbeschleunigung haben wir nun ein neues Problem. Die Verbindung beider Münzseiten auf hohem Niveau, die ist aber auch tricky. Denn da geht es nicht gerade hin und her wie auf der A8, sondern da gibt es bestimmte Winkelzüge und Kunstgriffe, die ohne Gesamtkontext einfach nur strange wirken. Aber in einer bestimmten und immer höher werdenden Alltagsbeschleunigung muss man da geradezu zwangsläufig immer ins Aus der Einseitigkeit rauschen, egal von welcher Seite aus. Dieser komische dritte Münzrand-Zwischenbereich, der ist anders als die zwei angrenzenden Seiten und dabei aber so hochfunktional wie der blinde Fleck im Auge, auf den man zwar nicht sieht, ohne den aber Sehen selber gar nicht möglich wäre. Keine Tiefe im Denken, kein Gefühl für das Ganze und kein Allrounder weit und breit. Auch und gerade aus finanzieller Sicht tut darum eine vollständige Erfassung des Systemsbewusstseins Not. Oder anders gesagt, das Kommunizieren aller drei Supply-Chain-Ketten des menschlichen Denkens und ihre Anwendungen. Klingt alles viel komplizierter, als es dann in Wirklichkeit ist. Am Modell gezeigt ist die Sache einfach, aber theoretisch erklärt vielleicht nicht ganz so leicht. Das ist eben der Nachteil an theoretischen Erklärungen. Wenn ich zum Beispiel jemandem eine Zeichnung von einem Korkenzieher zeige, ist sofort alles klar. Aber Sie glauben nicht, wie verwirrend die theoretische Beschreibung eines solchen Geräts sein kann. Ich habe es für hier wirklich probiert, aber ich bin grandios gescheitert. Da ist sogar Bewusstsein erklären noch vergleichsweise einfach. Und damit sind wir nun bei der Zusammenfassung von Punkt 1 und Punkt 2, bei den wichtigsten Infos zu den zwei Fragen, was der Mensch der KI außerhalb des Schachbretts voraus hat und warum wir es bisher noch nicht geschafft haben, das auf den Punkt zu bringen. Nur ganz kurz. Bewusstsein ist also ein Ineinander von drei Zuständen des Denkens, die sich aus zwei Arten von Nervenaktivierungen ergeben. Der Treibstoff dieses Systems ist Schönheitsempfinden, und zwar je nach Zustand eine bestimmte Form davon. Von den drei dazu passenden Denkstilen taugt aber nur einer gut für ein BWL-Studium, für völlig emotionsloses Bearbeiten von E-Mails und wissenschaftliches Arbeiten. Und das macht das Formalisieren von Bewusstsein und das Reden darüber so schwierig. Denn wenn wir es tun, dann reden wir immer nur in einer bestimmten Stilart, also entweder sachlich und damit so episch wie beim Vorlesen von Packungsbeilagen medizinischer Fußcremes oder künstlerisch in blumigen Metaphern, die aber nicht in überprüfbaren Maßeinheiten erfasst werden können, oder über ganz intensive Gefühle sprechen wir gar nicht, weil wir fürchten müssen, dass uns der Sicherheitsdienst gerufen wird. Denn mit jeder Art der Beschreibung steht man dann automatisch vor den Fangemeinden der beiden anderen Denkstile dumm da und da hält dann noch so mancher lieber die Klappe. Das Bewusstsein aber aus diesen drei Aggregatzuständen besteht wie eine Münze aus drei Elementen, das wird nirgendwo unterrichtet. Und in entsprechender Ermangelung eines umfassenden Verständnisses für diese Gesamtmechanik können wir uns dann bestimmte Arten von Schönheitsempfinden nicht erklären. Und dann beschäftigen wir uns sicherheitshalber nur mit den weniger komplizierten und werden auf diese Art und Weise zunehmend einseitig. Anwesende natürlich immer ausgenommen. Am Ende des Tages gleicht jedes Gespräch über Bewusstsein einem Disput über ein schwarzes Loch in einem Historienfilm. Früher hat man sich nämlich noch darüber gewundert, wenn Planetenbewegungen rund um ein bestimmtes Areal am Himmel eigenartig waren, anstatt zu sagen, die Planeten dort bewegen sich deswegen so eigenartig, weil ein schwarzes Loch die Optik verzerrt. Wir wundern uns heute darüber, dass das menschliche Bewusstsein so eigenartig ist, anstatt zu sagen, Menschen sind so, weil ihre Informationsverarbeitung einer Logik folgt, die wir so lange nicht verstehen können, wie wir dieses System aus der Froschperspektive einer dieser drei Aggregatzustände betrachten. Alles, was Fachspezialisten für einen dieser drei Zustände über Bewusstsein erzählen, mag nämlich sicher sehr klug sein, ist aber nie umfassend. Was Verkäufer zum Beispiel über Verkaufspsychologie berichten oder Musiker über ihre Mindsets, Programmierer über GPTs, kanadische Schamanen über die Schönheit kalbender Eisberge oder Neurologen über die Zirbeldrüse. Alles ist immer ein wenig wie Artikel über Schrauben, die in den meisten Fällen sicher sehr clever sind, aber nicht so hilfreich, wenn es um das Gesamtkonzept des Eiffelturms geht. Und wenn wir sinnvoll über den Umgang mit KI sprechen wollen, dann brauchen wir ein Gesamtkonzept von Bewusstsein aus der Vogelperspektive. Und damit können wir unsere Studenten dann zu einer gemütlichen Tasse Tee einladen und zu einer Übersetzung dieser sesamstraßentauglichen Münzmetapher in wissenschaftliche Parameter. Damit sind wir beim dritten Punkt und bei der Frage, wie ein dementsprechendes Fortbildungsangebot aussehen muss. Ich habe in meinem Seminarsortiment eines über dieses Bewusstseinsmodell und seine Anwendungen. Damit trete ich entweder an Universitäten auf oder in der Wirtschaft, zum Beispiel am Institut für Nachhaltigkeit Nürnberg oder am CETPM Herrieden, einem führenden Weiterbildungsanbieter für Operation Excellence. Ich bemühe mich immer darum, zwischen diesen verschiedenen Lagern goldene Brücken zu bauen und dann zitiere ich Goethe, der einmal gesagt haben soll, dass derjenige, der nur die eigene Sprache spricht, auch von der keine Ahnung hätte. Und je nachdem, vor wem ich spreche, lege ich den Schwerpunkt entweder auf Bewusstsein und Interdisziplinarität oder woanders auf die nachhaltige Bewirtschaftung des eigenen Bewusstseins im Zeitalter der Digitalisierung, auf Persönlichkeitsbildung oder eben auf den klassischen Themenkatalog weicher Skills im High-Level-Management am Stück. Also alle diese klassischen Themen in einem, denn man kann das Modell universal übertragen auf jedes Thema, das mit Bewusstsein zu tun hat. Wer einmal verstanden hat, wie Bewusstsein funktioniert, der ist dazu ermächtigt, dieses Wissen auf alles zu übertragen, bei dem weiche Faktoren eine Rolle spielen. Zum Beispiel dann eben auch auf den Umgang mit KI. Darum wäre mein Vorschlag zum Thema, aus diesem Kurs eine schnittige Kurzform für Studenten zu machen. Die lange Vorgeschichte dieses Kurses hat 2003 begonnen. Damals kam das Buch zu dem Modell raus. Sein Titel lautete
Das Geheimnis des Schönen von menschlicher Kunst und künstlichen Menschen oder Wie Bewusstsein entsteht.
Und als das Buch fertig war, entstand auf dieser Grundlage eine kleine Akademie für fachübergreifendes Denken. Die Business Aesthetics Academy oder kurz BAXA. Die bestand aus lauter Spezialisten für verschiedenste Fachbereiche. Die zwei Schirmherrschaften der Akademie sind bis heute zum einen Frau Sabine von Witzleben, früher Personalratsvorsitzende der Universität Bamberg und Nachfahrin einiger legendärer Protagonisten deutscher Geschichte und Industrie. Und an ihrer Seite Professor Mult Dr. Mult H.C. Heinrich Beck. Er ist Emeritus für Philosophie, Mitglied verschiedener nationaler und internationaler Akademien der Wissenschaften und Künste und Ritter des päpstlichen Silvesterordens. So jemand darf auf seinem Pferd die Stufen des Petersdoms hochreiten, anstatt zu laufen. Wir haben in dieser Akademie verschiedene Sachen gemacht, alles unbezahlt und auf Idealismusbasis. Einmal gab es eine Testreihe mit Einzelcoachings, um zu schauen, was passiert, wenn man Menschen von dem Modell erzählt. Wir haben auch Artikel und Texte entwickelt und wir haben Vorträge gehalten. Einmal wurden wir an eine Universität eingeladen, um dort über das Thema Respekt zu sprechen und so für mehr Respekt dort zu sorgen. Und wir dachten, hui, wenn es das so zugeht, hoffentlich steht dann das Rednerpult nahe an der Tür, falls wir schnell weg müssen. Das Ganze wurde dann aber doch so nett, dass im Nachgang dazu ein Handout mit unseren Regeln des Respekts bestellt wurde. Und seither gibt es zu fast jedem unserer Themen immer eine kleine Postkarte. Eine davon haben wir mal zur freien Verfügung ins Netz gestellt. Ging um einen modernen Wertekodex. Der ging viral, mehrere Konsulate haben ihn untereinander weitergereicht und der damalige Chef des Bundeskanzleramts, Peter Altmaier, hat ihn offiziell gelobt, was uns sehr gefreut hat. Wann anders wurde das Modell für Mediziner aufbereitet und am UniCAT vorgestellt, dem Universitären Zentrum für Gesundheitswissenschaften am Klinikum Augsburg. Es ging dabei um eine moderne Form, quasi um ein Update des historischen Philosophikums. Das war früher ein ganz allgemeiner Ausbildungsabschnitt, der bis 1861 noch Teil der Medizinausbildung war, bis er dann vom heutigen Physikum abgelöst wurde. Diese Präsentation brachte uns Lob ein und ein Kooperationsangebot von einem Bioinformatiker des Helmholtz-Instituts und eine Audienz bei einer Universitätsrektorin. Die sagte dann etwas Erstaunliches. Sie meinte, fachübergreifendes Orientierungswissen dieser Art sei faszinierend und dringend notwendig, gerade heutzutage, wenn sich alle immer mehr spezialisieren und es sollte jede Universität so etwas haben. Aber ein solches Angebot sei nicht an vorhandene Universitätslehrstühle anzubinden, weil die ja auch alle spezialisiert sind und deshalb eben nicht fachübergreifend. Darum wäre es wahrscheinlich besser, damit in die freie Wirtschaft zu gehen. Scheinbar hielt die Dame die für klüger als das eigene System und so wanderte das Projekt ab in die Industrie und ist dort nun zu finden unter dem Suchbegriff Smart Humanities. Denn Humanities ist der Oberbegriff für alle wissenschaftlichen Fächer, die sich mit Menschen beschäftigen, für die Human- und Geisteswissenschaften inklusive der Wirtschaft. Und smart heißt auf Deutsch so viel wie klug, gewandt, gewitzt und wendig wie gleichnamige kleine Autos oder ganz bestimmte bunte Uhren aus der Schweiz. Die 7 Module des Smart Humanities Kurses sind angelehnt an die Septem Artes Liberales, an die 7 freien Künste der Antike. Das war so etwas wie die damalige Grundausbildung für freie Männer, also quasi für das gehobene Management von früher. Und scheinbar hat man damals auch schon gewusst, dass man sich sowieso nie mehr als 7 Dinge auf einmal merken kann. Aus der antiken Grammatik wurde das Modul Nummer 1, eine Erklärung des Modells Schaltelement für Schaltelement, also die Grammatik der Seele. Sich darin auskennen ist wie eine Kunst des Denkens und darum heißt dieses Modul auch so. Was den Umgang mit KI angeht, ist dieses Kapitel fast das Wichtigste, weil es zeigt, dass typisch menschliche Informationsverarbeitung umfassend digital darstellbar ist und dabei überhaupt nicht entzaubert wird. Im Gegenteil, so kommt man erst auf Höhe der ganzen Details, die dann Themen der Folgemodule sind und in denen diese ganze Theorie auf ihre praktischen Anwendungen trifft. Die Module bauen aufeinander auf. Das erste Modul ist der Bauplan der ganzen Maschinerie, die Module 2 bis 6 sind dann die Regler, mit denen sie kalibriert wird. Und das 7. Modul ist so eine Art Generalsensor zur Kontrolle der Regler, der Leadership-Schalter, auch für einen selbst. Das 2. Modul behandelt die Kunst der Kommunikation. Naheliegenderweise war der antike Vorgänger davon die Rhetorik. Mit diesem Regler wird die Kommunikation eingestellt, und zwar im Zeichen bestimmter Werte, also Schwerpunkte in der Handhabung des Modells. Denn Kommunikation funktioniert nur, wenn alle Beteiligten irgendeinen solchen Wert teilen und sei es auch nur, dass das Gegenüber auch Hundehaare am Jackett hat. Nur ein gemeinsamer Wert schafft einen kleinsten gemeinsamen Nenner in der Kommunikation und nur darüber erreicht man das Herz seiner Zuhörer. So hat es Cicero genannt, der erste aller Rhetoriker. Und auf genau dieses Ergebnis zielen Gedichte und Romane genauso ab wie auf Reden und Geschäftsberichte. Das Verzwickte daran ist nur, dass es unglaublich viele verschiedene Werte gibt und es gibt Menschen, die zwar bestimmte Werte kommunizieren, es damit aber nur so ernst meinen, wie ein kreidefressender Wolf beim Kundengespräch mit den 7 Geißlein. Noch dazu sind die Werte, die die klassischen Anbieter, die Philosophen empfehlen, deutlich anders als die, die heutzutage in den sozialen Medien oder in der Industrie gepredigt werden oder in der KI. Die hat nämlich gar keine. Oder wenn dann nur die von ihren Programmierern bzw. von denen, die diese Programmierer bezahlen. Für einen besseren Überblick in das Ganze präsentiert dieses Modul darum Einblicke in folgende Themen. Erstens geht es dann tatsächlich um Ästhetik in Geschäftsberichten, dann um den Wert Geld und darum, was Geld mit Bewusstsein macht oder auch nicht macht. Drittens kommt eine kurze Geschichte der Werte und ihre wichtigsten Lektionen. Zum Beispiel, dass scheinbar positive Werte leicht mal umkippen können in ihr Gegenteil, wie Liebe in einen Rosenkrieg, Empowerment in ein Organisationschaos oder in der Französischen Revolution der Wert der Vernunft in das Köpfen von Zehntausenden im Namen eben dieser Vernunft. Darum gibt es aus Sicherheitsgründen dann viertens diesen Wertekodex. Der hat einen integrierten Kippschutz für solche Fälle. Kann man als Basisknicke verwenden, funktioniert nach dem Prinzip egoistischer Altruismus oder altruistischer Egoismus, weil nett sein schön zu finden, ohne es gleich in Silbermünzen umzurechnen, das gilt nicht umsonst bei den Anthropologen als die wichtigste Zündstufe in der Entwicklung der Menschheit und bei den Kennern als beste Basis für ganz viele Silbermünzen. Mit dem schon erwähnten Vortrag über Respekt, mit PowerPoint-Präsentation und Postkarte als Zusatzgimmick schließt dann das Modul 2 über Werte als Kommunikationsmittel. Die Wertorientierung durch Modul 2 ist ein kognitiver Leuchtturm, der dann das Modul 3 ermöglicht, die Kunst der Kreativität. Denn in der Nähe eines Leuchtturms ist leicht kreativ hin und her changieren und man verirrt sich nicht so leicht. Andersherum wäre es suboptimal. Die antike Vorlage für die Kreativität war das Fach Musik, auch ein Künstlerfach. Hier werden zuerst industrielle Kreativitätstechniken vorgestellt und dann ein ganz klein wenig darüber gelästert, weil aus Sicht des Modells solche wissenschaftlichen Techniken und echte Kreativität nur wenig Überschneidungsbereich haben. Das funktioniert schon, nur ebenso wie kleine Vögel im Vergleich zu Adlern. Als Gegenvorschlag gibt es einen Einblick in schillernde Kreativitätstechniken echter Künstler und eine Liste ihrer 10 meistgenannten Lieblingstechniken. Diese Anweisungen für eventuelle Kreativitäts-Emergency-Cases können mit jedem Modul kombiniert werden, weil jeder noch so kreative Schachzug erst dann so richtig Zunder bekommt, wenn man ihn mit bestimmten Inhalten kombiniert. Ein Beispiel. Der Düsseldorfer Kunstprofessor Baselitz sollte 2001 Wände des Bundestags künstlerisch gestalten. Also hat er diese Wände monochrom in verschiedenen Farben streichen lassen. Das kostet normalerweise um die 50 Euro pro Handwerker und Arbeitsstunde. Aber Baselitz hat den Kreativitätstipp Nummer 8 angewendet. Der lautet:
Du sollst Kultur betrachten wie ein Fuchs den Hühnerstall.
Und dann hat er den verschiedenen Farben kulturelle Werte zugeordnet. Blau bedeutet Klugheit, Ocker Gerechtigkeit und Grün Weisheit. Ich weiß nicht, wie Ocker Baselitz seine Maler bezahlt hat, aber rein rechnerisch war die Idee sicher sehr blau. Wie grün, dafür fehlen uns die Details. Aber das soll nochmal jemand sagen, mit Kreativität würde man kein Geld verdienen. Und sie macht eben doch etwas mit den Menschen, sonst gäbe es diese Geschichte nicht. Aber wie geht man nun mit kreativen Menschen um, deren Denken so sprunghaft ist wie ein Hase und deren Hirn auf alles eingestellt ist, bis auf rationales Denken? Es ist eine vom Aussterben bedrohte Art, die wir für Innovationen, Ideen und Inspiration aber brauchen. Ohne sie wäre wie Monokultur in der Landwirtschaft nährstoffarm und langweilig. Darum ist es wichtig, mit den kreativen artgerecht umzugehen, und das Modul 3 liefert dafür Übersetzungen kreativer Eigenheiten in Normal, was in der Industrie tatsächlich nötig ist. Mittlerweile zumindest, und das war früher anders. Bis zu den 1920er Jahren waren für Kaufleute künstlerische Dinge wie Muse, Besinnlichkeit und kaufmännische Intuition noch ernst genommene Themen. Erst danach wurde die BWL so, wie man sie heute kennt. Bis zur Finanzkrise. Und seither versucht sie nun wieder zurückzuerobern, was vorher abgeschafft wurde. Und es schießen neue Lehrstühle aus dem Boden für Design Thinking oder kreatives Marketing Management. Das unterrichtet zum Beispiel Klaus Hipp, der mit dem guten Namen. Der ist von Haus aus eigentlich studierter Maler, also fast das Gegenteil von Babynahrungshersteller. Das Lernziel solcher Geschichten und dieses Moduls ist das Gespür für nichtlineare Kreativitätstechniken. Damit ist man dann erstmal ganz gut grundausgestattet mit den wichtigsten technischen Werkzeugen für Bewusstsein. Beispiel: Einer der Kreativitätstipps lautete:
Denk an das Gegenteil.
Und wenn man genau das macht und mit diesem Tipp von Modul 3 das Gegenteil der Wertorientierung von Modul 2 denkt, dann ist man direkt im folgenden Modul 4 auf der dunklen Seite der Macht. Modul 4, die Kunst der politischen Unkorrektheit, entspricht der antiken Dialektik, weil es darin nämlich um die Dialektik der hellen und der dunklen Seite des Bewusstseins geht. Letztere wird heutzutage vor lauter Political Correctness gern so ignoriert wie ein Raubüberfall an der Bushaltestelle, wenn keiner eingreift, um den Betroffenen ihre Privatsphäre zu lassen. Viel schlimmer noch, die meisten Menschen haben gar keine Vorstellung von dunklem Schönheitsempfinden. Deswegen richten die wenigen, die Ahnung davon haben, immer so viel Schaden an. Und danach wundern sich alle und jaunern wie die Hunde. Aber ein wirklich breites Verständnis von Bewusstsein hat nur, wer Ahnung von beiden Seiten hat. Für Manager ist das unabdingbar, weil laut laut Statistik. Unter Managern die Anlage zum Psychopath. Mein Gott. Nochmal. Unter Managern ist angeblich die Anlage zum Psychopathischen 5-mal höher als in der Normalbevölkerung. Und auch außerhalb der Chefetagen ist nicht jeder edel, hilfreich und gut, so wie es Goethe formuliert hat. Das mag Goethe selbst auch nicht. Das Lernziel dieses Moduls besteht also darin, erstens zu erkennen, welche Schaltung weniger edle und mit Sicherheit rhetorisch gut maskierte Zeitgenossen ausmacht, um sie leichter zu entlarven und ihnen dann den Zutritt zum Bus zu verweigern. Und irgendwo in diesem gruseligen Kapitel stecken zwischen den Themen Krieg, Mobbing und Amok auch Literaten und Helden. Weil je dunkler die Nacht, desto heller leuchten die Sterne. Anders gesagt, im Modell entscheidet ein bestimmtes Schaltelement darüber, ob das System so oder so genutzt wird. Nur eines. Wer es kennt, der steht dann über der Zwickmühle von nur gut und vielleicht ein bisschen betriebsblind zu sein oder nur böse und damit vielleicht auch ein wenig langweilig. Und das ist das Prinzip von Dialektik. Aus einer These und einer Antithese dazu etwas Drittes, Besseres zu basteln. Auch zu diesem Modul gibt es wieder fachübergreifendes Bonusmaterial von Far Out of the Box, nämlich Infos aus der Mentalitätsgeschichte über den Umgang mit Überforderungen und Extremerfahrungen. Das ist nämlich auch das Thema unserer Zeit, dem man so oder so begegnen kann. Das fünfte Modul, die antike Astronomie, wurde zur Kunst des Umgangs mit Unbestimmtheit, weil der wichtig ist, eben in der Astronomie, aber auch woanders, zum Beispiel beim Aktienhandel, im Alltag oder auf japanischen Bildern, bei denen bleibt nämlich ein bestimmter Anteil des Hintergrunds immer unbemalt, auch wenn er mitbezahlt werden muss. Genauso braucht Bewusstsein Unbestimmtheit. Es ist manchmal so schwer, bei diesen Kurzbeschreibungen der Module technische Angaben über Sachen wie Auflösungsgrade oder Selektionsschwellen in so nicht technische Umschreibungen zu quetschen. Aber bei diesem Modul hier muss ich sogar allen Ernstes mit Zen-Bogenschützen argumentieren. Denn mit verbundenen Augen Pfeile abzuschießen und dann auch noch zu treffen, also das Ziel, das ist Umgang mit Unbestimmtheit in Vollendung. Und ein klein wenig davon braucht jeder. Und die Logik dahinter ist, jedes Modul des Kurses, jeder Schwerpunkt der möglichen Anwendungen, beschreibt eine bestimmte Denkrichtung. Modul 1 geht wie Frontalunterricht nach vorne. Modul 2 über Wertorientierung idealistisch in die Höhe. Kreativität geht grundsätzlich immer in die Vertikale und politisch Unkorrektes natürlich nach unten in den Keller. Solange bekannt ist, dass es den Keller gibt, muss da ja keiner runter. Aber die Mitte zwischen diesen verschiedenen Richtungen, die ist wie die Ruhe im Auge eines Orkans. Um das Modell 5 herum ist viel los, aber in dieser Mitte ist es ruhig. So eine intransparente Zero Zone braucht das System, auch wenn Optimierungspläne in der Bildung und in der Industrie, KI-Konstrukteure und chinesische Überwachungsformen das Gegenteil anstreben. Menschliches Bewusstsein verwendet mit einer ganz bestimmten Schaltung so einen vorsätzlichen Weichzeichner im Denken. KI hat sowas nicht. Darum kann es in Diskussionen Ungesagtes nicht hören, hat immer Probleme beim Umgang mit Widersprüchen und mag weder Zufälle noch Überraschungen. Und weil für so einen Weichzeichner 1, 2, 3 über den Durst keine nachhaltige Lösung sind, ist das Lernziel dieses Moduls 5 Unbestimmtheit nicht nur deswegen nett zu finden, weil das nach Zen und Lebensweisheit klingt, sondern weil die systemtheoretische Logik dahinter verstanden wurde. Das befähigt dann besser als jeder Yogakurs dazu, Unbestimmtheit als solche zu erkennen, auszuhalten und sie als Chance zu sehen. Unbestimmtheit ist gerade in Zeiten zunehmend ungewisser Strukturen nicht immer nur ein Problem, sondern potenziell auch ein zulässiger Regelzustand und sie muss nicht immer und unbedingt durch Aktionismus, Overengineering und Perfektionismus vermieden, übersprungen oder überspielt werden. Bonusmaterial zu diesem Modul sind kulturwissenschaftliche Texte über Unbestimmtheit in der Kunst, der Philosophie und den Kampftechniken und ein Handout zur Unperfektion. Also dem Gegenteil des Perfekten als einem Beispiel für Unbestimmtheit. Auf dieser Liste stehen Dinge aus den Geisteswissenschaften, mit denen man bei Bedarf Fehler auf der Arbeit schönreden kann, wie zum Beispiel mit dem Verweis auf den Begriff Fehlerkultur oder darauf, dass arabische Teppiche immer einen absichtlich eingearbeiteten Fehler haben, weil nur Allah perfekt ist, oder mit dem japanischen Wort Wabi-Sabi, das in der dortigen Ästhetik die Akzeptanz von Schwäche und die Schönheit des Unvollkommenen bezeichnet. Das sechste Modul, die Kunst des antilogischen Denkens, war vormals die Geometrie. Um zu erklären, was antilogisch ist und was das mit Geometrie zu tun hat, ist zu bedenken, was an Schönheitsempfinden bedenklich ist. Es ist zwar wichtig, kann aber auch täuschen. Es scheint sogar ein einziges Füllhorn an potenziellen Denkfehlern zu sein, weil sobald man sich darauf eingelassen hat, ist der Verstand außen vor, man selber wird irrational und das Gras auf der anderen Seite des Zauns wird auf einmal grüner. Dann werden aus dem Bauch heraus suboptimale Kaufentscheidungen getroffen oder man aus Liebe blind. Und es enden so manche Entscheidungen im privaten Bereich tragisch und wirtschaftlich können sie Milliarden kosten. Mit dem Modell werden solche Fehler sortierbar wie in einem geometrischen Stammbaum. Das ist der Schritt von der Geometrie zu diesem Modul. Dabei entsteht automatisch so etwas wie ein Crashkurs in klassischer Logik. Aber es ist kein Kurs in normaler Logik, sondern ein erweiterter. Erweitert um antilogische, also nichtlineare Mechanismen der Informationsverarbeitung. Die haben nämlich auch eine bestimmte Logik, nur eben eine andere. Und der Clou daran ist, dass sich alle diese Mechanismen an einer Stelle des Modells gegenseitig aufheben, wie Zahlen mit verschiedenen Vorzeichen. Oder anders gesagt, Bewusstsein ist streng logisch gesehen, wie nicht streng logisch, aber das mit System. Und ja, das ist ähnlich preziös wie Quantenphysik. Aber was will man machen? Man braucht es ähnlich wie die zum Glück auch nicht jeden Tag, aber ganz selten eben schon. Und dann ist es schick, davon zu wissen und sich und sein Schönheitsempfinden mit diesem Denkfehlerstammbaum selbst kontrollieren und challengen zu können. Das ist das Lernziel des Moduls Nummer 6. Ansonsten kommen darin ganz viele Tierbeispiele vor, sowie unter anderem Talebs berühmter schwarzer Schwan als Symbol für ein unerwartetes Ereignis, weil Schwäne normalerweise immer weiß sind, und eine Studie, nach der angeblich Affen mit dem Werfen von Dartpfeilen auf Börsenzeitungen bessere Prognosen erzielt haben sollen als Finanzexperten. Und damit sind wir dann beim letzten Modul und beim Thema Führung. Darin gut zu sein ergibt sich rein theoretisch von ganz alleine, wenn man intuitiv und fachübergreifend alle Module gleichzeitig in ganzer Bandbreite vor sich vor dem geistigen Bildschirm hat. So wie ein Jongleur mehrere Bälle in der Luft halten kann, anstatt sie fachspezifisch einen immer wieder gegen die Stirn zu schlagen. Aber rein praktisch ist diese Gleichzeitigkeit natürlich schwer. Es sei denn, man wendet intuitionsfördernde Tricks an, eine Merkhilfe. Und weil schon Aristoteles sagte, dass die Seele in Bildern denkt, kommen wir damit zum Logo des Kurses, einem barocken Sinnbild mit einem Pferd darauf. Dieses Tier symbolisierte im 18. Jahrhundert Tugend, nicht im Sinne von Brüderie, sondern im Sinne von Bestmöglichkeit. Und bei aller Demut und Bescheidenheit passt das also wunderbar für diesen Kurs und die einzelnen Bildelemente stehen für bestimmte Module. Erschwerend kommt hinzu, dass einem Pferde ja geradezu dazu zwingen, intuitiv zu sein. Ein oder zwei Tonnen Tier vor einem aktiviert jedes limbische System sofort, genauso wie ein plötzlich auftauchender Vorgesetzter. Beide stellen ganz bestimmte Anforderungen an moderne Leadership-Qualitäten, hier wie dort. Wenn es stimmt, was in diesem Kurs behauptet wird, dann sind nicht nur auf Koppeln Kompetenzen gefragt wie Leistungs- und Durchsetzungsfähigkeit, Respekt und Aufmerksamkeit, wie auch ein bisschen Esprit und ein flexibler und trotzdem verlässlicher und in der Sache souveräner Führungsstil, inklusive sich selbst gegenüber. Diese Gleichzeitigkeit verschiedener Qualitäten leisten künstliche Systeme nicht, vielleicht noch nicht, egal. Damit dieses Pferdebeispiel gut greift, geht es dann in der Schlusskurve noch kurz um das Thema pferdegestütztes Persönlichkeitstraining. Noch ein, zwei Worte darüber, dass es nicht albern, sondern eigentlich angemessen ist, auf einen so umfassend austarierten Führungsstil ein wenig stolz zu sein und sich zu fühlen wie jemand hoch oben auf einem Pferd, wenn man das mag und reiten kann, sonst gern woanders. Eine letzte Zusammenfassung noch und das war's dann. Das war ein Überblick über die Module des Kurses. An der Uni dauert der ein Semester und in der Industrie ein oder zwei Tage. Aber wenn man ordentlich kürzt, spart man viel Zeit. Wenn man die Bibel pitcht und zusammenfasst als ein Buch über Gott und die Welt, geht es auch deutlich schneller, als es zu lesen. Bei dem hier könnte man auch viel weglassen und dieses Mastermind-Training für die Industrie komprimieren zu einem Online-Kurs, einem interdisziplinären Crash-Kurs-Denken für Studenten. Kurz und knapp. Weil gerade Studenten haben einen hohen Bedarf an Orientierungswissen, aber wenig Zeit dafür und für Managerkurse nicht genug Geld. Wer kann heutzutage noch jahrelang Bücher lesen, zwischendurch in ein Kloster gehen und dann ein Praktikum im Museum of Modern Art machen und anschließend vielleicht noch eins an der Börse? Und sogar wer Zeit und Geld für so etwas hätte und nachsichtige Eltern noch dazu, bei dem wäre immer noch unklar, was dieses Wissen ohne eine Gebrauchsanweisung bringen sollte. Dabei sind die Studenten von heute die Verantwortungsträger von morgen. Und für die wiederum sind solche Allrounder-Kompetenzen so wichtig wie Vitamin C für die Gesundheit. Also sagen wir es mal so, wenn man monatelang auf hoher See keine Orangen mit dabei hatte, dann ist man irgendwann recht froh um Brausetabletten aus der Apotheke, bevor man Skorbut bekommt und einem die Zähne ausfallen. Genau das ist nämlich, was derzeit passiert. Wenn wir nach jahrhundertelanger Spezialisierung den universalen Überblick über unser Wissen verlieren und dadurch im Umgang miteinander das Wesentliche wegfällt, dieses vermeintlich diffuse typische Menschlichkeit. Die Wahrheit ist, wir haben kognitiven Zahnausfall und wir sind der KI nämlich schon viel ähnlicher geworden, als es uns lieb ist. Hier wie dort gibt es viele Informationen, aber kein Wissen im klassischen Sinne. Die Informationspools unserer Kultur sind riesig. Aber unserer Bildung fehlt ein kognitiver Generalschlüssel, um an diese Informationen heranzukommen. Darum biete ich Ihnen so einen an. Damit wir den Studenten technisch und digital erklären können, warum technisches und digitales Denken alleine nicht alles ist und warum Data so große Probleme mit seiner Menschlichkeit hat und Big Data mit der Intelligenz. Das ist natürlich eigentlich alles nur alter Wein in neuen Schläuchen, aber diese Schläuche sind zeitgemäß und modern und ohne die geht uns sonst der Wein aus. nicht, dass ich Alkoholismus predigen würde. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mein Angebot annehmen und mit mir zusammen so ein Angebot für Studenten umsetzen würden. Warum? Weil eine solche Grundausbildung im Denken nicht nur eine akademische Tanzfigur ist. Ich bin der Meinung, dass so ein interdisziplinärer Kurs nicht nur für die Zukunft mit KI gut wäre, sondern obligatorisch notwendig ist für eine gute Zukunft an sich. Denn wenn wir KI darum nicht intelligent machen können, weil wir kein belastbares wissenschaftliches Konzept von Bewusstsein haben, okay, vielleicht ist das ja gar nicht mal so schlimm. Aber wenn wir das deswegen nicht hinbekommen, weil wir ganz allgemein vergessen, was Menschsein ausmacht, das wiegt schwer. Und da sind wir im Moment ordentlich mit dabei. Ich kann oder muss mich an dieser Stelle leider wiederholen. Laut ZDF, also laut Zahlen, Daten, Fakten, ist der wahrscheinlich krisensicherste Berufszweig der Zukunft für unsere Studenten die Psychologie, weil die psychosomatischen Kliniken derzeit aus allen Nähten platzen und die Menschen auf breiter Front ihren Antrieb, ihre Kreativität und ihre Leistungsfähigkeit verlieren. Sie kennen die Formel. Was Menschsein angeht und damit unter anderem die Fähigkeit, Dinge als schön zu empfinden und so die inneren Treibstoffvorräte aufzustocken, scheinbar stecken wir auch diesbezüglich in einer Art Energiekrise. Und wer jetzt denkt, dass Digitalisierung und KI in dieser Lage helfen könnten, der muss nur einmal bei einer KI-optimierten Hotline anrufen, egal welcher, egal warum. Um das ohne Hirnblutung oder Amoklauf erfolgreich hinter sich bringen zu können, braucht man einen IT-Experten oder muss selber einer sein. Das quantitative Verhältnis von IT-Lern zum Rest der Bevölkerung ist so gesehen eher düster. Nur das Verhältnis von Psychologen zur Restbevölkerung ist noch schlechter. Und das ausgerechnet jetzt in einer Zeit voller Desozialisierung und Dehumanisierung. Es geht rustikal zu. Mehr als wir es noch vor wenigen Jahren für möglich gehalten hätten. Und zwar nicht nur irgendwo im fernen Ausland, sondern auch auf unseren Schulhöfen haben wir mittlerweile morgens um 10 Zustände wie sonst nachts um 11 am Frankfurter Hauptbahnhof. Und in der Industrie werden Menschen gar nicht mal mehr als Menschen bezeichnet, sondern als Human Resources und FTEs, also Full-Time Equivalents. Ein Mensch ist nur noch das, wie sehr er eine Ganztagsstelle bedient. Das geht zwar dank KI immer schneller und effektiver, aber alles, was dann an der einen Stelle schneller und damit günstiger wird, kostet an anderer Stelle umso mehr, vor allem die Betriebspsychologen. Unter dem Strich erinnert alles an das berühmte Zitat in Shakespeares Hamlet. Es ist etwas faul im Staate Dänemark. Nur mittlerweile leider außerhalb Dänemarks auch. Aus Sicht des Modells liegt der Grund für diese Misere in der Schieflage unseres heutigen Denkens. Informationstheoretisch gesehen sind wir im Moment so einseitig wie nie vorher in der Menschheitsgeschichte, Tendenz steigend. Bei immer weniger Verständnis für Bewusstsein an sich wird noch dazu die Alltagsorganisation durch die Digitalisierung immer schneller, aber nicht unbedingt besser, nachhaltiger oder angenehmer. So wie zum Beispiel an den Kassen der Supermärkte die Bezahlvorgänge. Die sind mittlerweile so beschleunigt, die wären in den 50ern als olympische Disziplin durchgegangen. Bei Olympia bleibt auch keiner mal kurz stehen und wechselt mit dem Linienrichter ein paar Worte über die Nachbarn. Dabei wäre das manchmal so nett. Solche Beispiele für die Alltagsdominanz der Ökonomie und der Zahlen gibt es viele. Wir berechnen ganz viele Dinge und jeden Tag mehr. Aber berechnet werden kann nur, wovon man weiß. Wenn wir heutzutage aber nicht wissen, was menschliches Bewusstsein ausmacht, mehr als nur Zahlen, dann wird eben das nicht berechnet. Und das führt dann zu einem Verlust an Menschlichkeit. Die optimieren wir im Moment kaputt, in bester Absicht. Das ist ausgesprochen schade, nicht nur für Studenten und die Zukunft, sondern auch für die Industrie. Weil, um es in ihrer Sprache zu sagen, der Mensch ja eigentlich die wichtigste Maschine der Industrie ist. Aber je mehr wir technisieren, desto weniger Mensch. Nur noch Monitoring und Controlling. Nichts basiert mehr auf ästhetischem Erleben, auf Ethik und Sinn, es sei denn als PR-Tool in Werbespots. Für alles andere ist gar keine Zeit und, sprechen wir es ruhig aus, auch kein Bewusstsein dafür vorhanden. Nicht nur in der Industrie nicht. Und dann kann es sein, dass auf einmal Folgendes passiert, dass die Welt in einem bestimmten Moment auf einmal wirkt wie eine Folge in Big Bang Theory, wie voller Autisten. Dieses harte Bild stammt aus der Wirtschaftswoche, aus einem Artikel über die deutsche Wirtschaft. Papst Franziskus ist 2018 sogar noch einen Schritt weiter gegangen und hat einseitig zahlenfixierte Manager der Schizophrenie bezichtigt, was laut Modell auf eine bestimmte Art auch zutrifft und die Eingangsthese des Absatzes bestätigt. Betätigungsmöglichkeiten für Psychologen gibt es heutzutage noch und nöcher. Es gibt ja immer viele Gründe für Angst vor der Zukunft. Aber was die Digitalisierung und KI angeht, müssen wir aufpassen, dass uns das statt Fortschritt nicht nur eine Steilvorlage für das Gegenteil bringt, für unmenschliche Verwaltungszustände und modernes Raubrittertum. Ein einseitig eingestelltes Konzept von Bewusstsein bringt digital viel Beschleunigung, aber keine nachhaltigen Stil- und Umgangsformen. Irgendwann gibt es keine Möglichkeit mehr, auch noch jenseits der digitalen Schablonen menschlich miteinander zu kommunizieren. Ganz schlecht für die Alten unter uns, die keinen PC daheim haben, oder für uns alle, wenn mal der Strom ausfällt. Alles wird derzeit digital vereinheitlicht und zusammengekürzt auf ZDF. Aber für das Schmiermittel zwischen den dazugehörigen Stellschrauben, für Menschlichkeit und Kultur ist keine Zeit und kein Geld und kein Verständnis. Und irgendwann werden diese Zahlen, Daten und Fakten dann rot sein statt schwarz. Oder sie sind es schon. Wir beschäftigen uns so viel mit regenerativen Energiesystemen und Nachhaltigkeit und vergessen dabei lustigerweise, dass unser Bewusstsein auch ein System ist mit Bedarf an biodiversem Gestaltungsfreiraum und einem bestimmten Anteil an obligatorisch nichtlinearen Verarbeitungswegen. Dass nicht nur Flüsse nicht mit dem Lineal begradigt werden sollten, sondern auch andere Dinge. Das gilt nicht nur für den Umgang mit Menschen, sondern auch für Firmen und Wirtschaftssysteme, weil Gruppen und Menschenansammlungen aller Art ja aus Menschen bestehen. Auch Fußballvereine. Darum funktionieren Strukturen auf der Mikroebene Mensch genauso wie auf der Makroebene oder anderen Wandelbrotoptionen. Aber Mikro hin oder Makro her, die Aussicht auf die Welt ist im Moment von überall aus ähnlich. Unser Denken hat digitale Schieflage bekommen. Es fehlt im Umgang mit und in der Ausbildung von Menschen oft der Blick fürs Ganze. Denn wir denken heutzutage immer mehr nur noch auf der Vorderseite der viel zitierten Münze von vorhin, nämlich an Tempo und Geld. Wir nehmen die Rückseite nicht mehr richtig ernst und meinen, anstatt menschlicher Qualität reichen quantitative Mengen an Gemeinschaftsgefühl völlig aus, um das Thema Tiefenpsychologie im Alltag ein für alle Mal abhaken zu können. Und wir gehen vermeintlich völlig abgeklärt davon aus, dass wir erhaben und klug über den großen Gefühlen und kulturellen Richtlinien vom Münzrand stehen. Übrigens im Gegensatz zu traditionellen Wirtschaftsmächten wie Arabien und China, die mögen Münzrand. Oder im Gegensatz zu archaischen Gesellschaften von ganz früher, da galten solche superästhetischen Münzrandmomente immer als Initiation, als Führerschein fürs Erwachsenendasein. Demnach wären wir heutzutage so eine Art kognitiver Kindergarten und der Verdacht drängt sich einem tatsächlich auf, wenn man sich manchmal so umsieht. In Kahnemans schnellem Denken sind wir gut, langsam werden wir scheinbar gerade von ganz alleine, weil wir unserem wissenschaftlichen Denken derzeit selbst auf den Leim gehen. Denn die klügsten Mäuse fangen sich immer selbst. Bei aller Sympathie gegenüber Rationalität und digitalen Denken darf man die Dynamik der anderen Seite nicht aus den Augen lassen. Bezogen auf Digitalisierung und künstliche Intelligenz heißt das, ja, KI kann besser Schach spielen als wir oder sie kann bei Operationen Leben retten. Und da ist KI ein Segen, natürlich. Es sei denn, auf den Operationstischen liegen Menschen, die ihren Job an KI abgeben mussten und dann vor lauter Frust gegen einen Betonpfeiler gefahren sind. Oder vor lauter digitaler Verdummung einfach nur zu blöd waren, den Pfeiler zu meiden. Oder die ihr autonomes Fahrzeug an die Wand gefahren hat. Alles schon da gewesen. Die Entwicklung von KI ist nicht rückgängig zu machen und das wäre auch nicht sinnvoll. Aber wir müssen unseren Jungen erklären können, was da passiert. Wir dürfen nicht mit einseitig konstruierter KI Knechte zu Herrschern machen und uns dann darüber wundern, dass alles komisch wird und unmenschlich. Und uns gleichzeitig so aufführen, dass wir zukünftiger KI beim besten Willen nicht verklickern können werden, warum es zur Rettung der Welt nicht vielleicht sogar klüger wäre, dass sie die Leitung übernimmt. Was nun im Namen der Digitalisierung auf uns zukommt, das liegt wahrscheinlich an unserer Generation. Denn wir sind die Letzten, die noch wissen, wie die Welt vor der Digitalisierungsrevolution ausgesehen hat und wie es sich anfühlt, ohne ein Handy und Google Maps in einer fremden Stadt zurechtzukommen oder bei McDonald's die Pommes bei einem Menschen zu bestellen, anstatt an einem Bestellterminal. Von uns hängt es jetzt ab, wie die Studenten ausgebildet werden, die dann die nächste KI-Generation programmiert und damit die Zukunft. Ob die dann wissen, wie Bewusstsein funktioniert und das dann im Alltag anwenden können, wenn sie zum Beispiel als Personalmanager neue Mitarbeiter rekruten oder bestimmen, wer wann Sabbaticals bekommt und wer nicht, oder ob sie einem albanischen Chemievertreter glauben, dass er für eine Weißwurstfabrik in Tirana unbedingt große Mengen Senfgas braucht. Wer weiß, wie Bewusstsein funktioniert, wird auch unter hohem Druck meistens lächeln und bestmöglich auf Anforderungen reagieren. Für die Eltern unter uns? Der wird auch seine Kinder nicht in einer Zwangsjacke abführen lassen, wenn sie als Berufswunsch Ästhetiktheorie und Kunst angeben. Außer natürlich, sie malen wirklich total schlecht. Wir brauchen jetzt für unsere Studenten eine gute generalistische Ausbildung mit Blick für das Wesentliche jenseits hitziger Aktualitätsdebatten. Solche Leute wissen dann, dass Geld ohne Menschlichkeit nicht das alleinige Maß aller Dinge sein kann, weil sonst über kurz oder lang keiner mehr Geld verdient oder wenn, dann keinen Spaß mehr daran hat. Darum hat der Philosoph Wittgenstein vor etwa 100 Jahren geschrieben, dass Ethik und Ästhetik genau genommen eins sind. Und er hatte als Spross einer industriellen Familie wirklich genug Geld, um sich nicht nachsagen lassen zu müssen, dass er diese Meinung nur vertritt, um woanders Mitleid zu schinden. Es hängt tatsächlich viel mehr daran, Bewusstsein umfassend zu verstehen, als nur Geld oder nur der akademische Unterschied zwischen Menschen und Maschinen. Wenn wir Wissenschaftler jetzt einen guten Job machen und Bewusstsein systemtheoretisch umfassend erklären, dann bereiten wir damit unsere Studenten bestmöglich auf eine Zukunft mit KI vor. Wir Wissenschaftler sollten scheinbar unwissenschaftliches Denken wissenschaftlich sortieren und sauber aufzeigen, dass und warum bestimmte Informationen wie chemische Stoffe miteinander reagieren und Substanzen ergeben, die dann unter Umständen wertvoller sind als alles, was industriell hergestellt werden kann. Natürlich können wir mit so einer Feinterierung im Weltbild und einem entsprechenden Ausbildungsformat die Wucht der derzeitigen Umbrüche nicht maßgeblich mindern. 1789 wäre die Französische Revolution auch nicht durch ein einzelnes Buch aufgehalten worden. Obwohl, weiß man's. Ganz sicher ist nur, dass Filme über solche Epochenschwellen meistens recht spannend sind. Und sollte unsere Gegenwart einmal verfilmt werden, dann wäre es doch schick, wenn wir darin als Sympathieträger mit Berufsehre auftreten dürften, als diejenigen, die zumindest versucht haben, ein weltrettendes Ausbildungsprojekt voranzutreiben. Wir repräsentieren Bildung und Wissenschaft. Also nicht wir hier in dieser Runde alleine, aber wenn wir hier mit einem solchen Projekt schon mal anfangen würden, wer weiß. Und vielleicht haben andere ja noch bessere Ideen, mit denen sie auf unsere Arbeit dann aufbauen können. Hauptsache, wir schaffen es irgendwie, unseren Kindern die Chance auf ein gutes und nachhaltiges Leben zu erhöhen. Vielleicht ermöglichen wir es ihnen sogar. Und uns auch. Das wünsche ich uns allen von Herzen. Lieben Dank fürs Zuhören und für Ihre wertvolle Zeit. Ich stehe für Rückfragen gerne zu Ihrer Verfügung und ich würde mich sehr freuen, wenn jemand von Ihnen sich an so einem Studentenformat in Smart Humanities beteiligen wollte. Ihnen allen noch einen schönen Abend.